Und wenn man bedenkt, dass man jetzt in diesem Jahr, Januar, Februar und Dezember, jeweils 12 Stunden in den Wochentagen nicht produziert, kann das nicht das Ziel eines Stahlwerks sein. Ein Stahlwerk muss laufen, es muss immer laufen, es darf nicht in der Mittagszeit stehen.
Es ist schon super skurril. Stell dir vor, deine Arbeitszeit richtet sich nach dem Strompreis. Du sollst also dann zur Arbeit kommen, wenn der Strompreis gerade niedrig ist. Und wenn er hoch ist, dann sollst du zu Hause bleiben.
Das klingt absurd und irgendwie völlig falsch.
Ist aber Realität, wie uns der Yassin, den wir gerade am Anfang schon gehört haben, gleich erzählen wird.
Ja, krass. Und damit sind wir schon mittendrin im Thema. Heute soll es um Strompreise gehen. Klar ist ja, in Deutschland sind die deutlich zu hoch. Und wenn die nicht runtergehen, dann kostet das die deutsche Industrie weiter zehntausende Arbeitsplätze.
Ja, und das wollen wir natürlich verhindern. Und da wird's politisch, was wir in Berlin und Brüssel bereits getan und erreicht haben und was noch zu tun ist, das besprechen wir aber erst später.
Vorher geht's aber noch nach Niedersachsen. Da schauen wir uns mal genau an, wie ein Elektrostahlwerk mit den sehr hohen Strompreisen umgeht.
Da, wo er arbeitet, dreht sich alles um Strom und Strompreise. Denn er ist Betriebsratsvorsitzender bei der Georgsmarienhütte und bei der Georgsmarienhütte braucht der Elektrolichtbogenofen Unmengen von Strom, um aus Schrott wieder Rohstahl herzustellen. Und wie sie das machen, das erzählt er uns gleich. Yassin, aber schön, dass du dir Zeit nimmst. Schön, dass du da bist.
Hi, schönen guten Morgen, lieber Christoph.
Sag mal, Yassin, ihr produziert Stahl, wenn andere schlafen oder Freizeit haben, also nachts und am Wochenende. Erzähl mal, warum ist das so?
Weil in den Monaten Januar, Februar und Dezember ist der Strom so teuer, es gibt diese sogenannten Hochlastfenster, dass sich das Produzieren nicht lohnt. Also wir bezahlen so viel, dass wir das Geld über das Verkaufen des Stahls nicht reinbekommen können. So haben wir uns entschieden, dass wir in den Monaten, wie gesagt, Januar, Februar und Dezember von morgens 8 bis abends 7:30 nicht produzieren und stattdessen halt nur nachts produzieren, weil nachts der Bedarf in der Gesellschaft auf dem Markt und generell in der Industrie geringer ist. Dadurch ist der Strom etwas günstiger. Und da lohnt sich das.
Yassin, sag mal, wie viel Strom braucht ihr denn eigentlich für einen Elektrolichtbogenofen?
Alleine der Elektrolichtbogenofen verbraucht im Jahr 400 Gigawattstunden und das gesamte Werk 650 Gigawattstunden.
Das klingt wahnsinnig viel. Kannst du mir das mal irgendwie einordnen? Wie viel ist das?
Also das Werk Georgsmarienhütte GmbH verbraucht weitaus mehr als die Stadt Osnabrück mit ihren 180.000 Anwohnern, inklusive der Industrie, die in Osnabrück ansässig ist.
Boah, okay, jetzt kann ich mir was vorstellen. Das ist richtig viel. Also das sind dann nur 3 Monate. Macht ihr das dann jetzt zum ersten Mal oder macht ihr das schon seit Jahren so?
Wir haben das in 2025 zum ersten Mal gemacht. In diesem Jahr haben wir das Glück, in Anführungsstrichen, dass wir das nur an 3 Monaten machen müssen. Also Januar, Februar und Dezember. Im letzten Jahr haben wir das sogar an 6 Monaten gemacht. Es gab auch ein Hochlastfenster in der Herbstzeit, sodass wir fast 6 Monate in der Mittagszeit nicht produziert haben. Wir müssen das machen, wir verdienen sonst kein Geld, kriegen das aber irgendwie hin, unsere Mengen darzustellen, indem wir alle Freischichten der Kolleginnen und Kollegen, natürlich mit Absprache der Kollegen, irgendwie zu Produktionsschichten machen und sagen, wir müssen ja irgendwie diese Mengen abbilden können. Können wir nicht vielleicht an den freien Wochenenden Schichten reinnehmen oder in den freien Wochentagen? Und somit kriegen wir das hin und gehören aktuell zu den wenigen Stahlwerken in Deutschland, die auch schwarze Zahlen schreiben.
Okay. Sag mal, liegt es dann daran, dass ihr das jetzt machen müsst, dass die Strompreise gestiegen sind? Weil früher war das ja nicht so, oder?
Genau, das liegt daran, dass die Strompreise gestiegen sind, dass die Netzentgelte gestiegen sind. Und das ist der Grund, dass wir da nicht dran vorbeikommen.
Wie ist es denn im Vergleich eigentlich mit anderen Ländern?
Wenn man das vergleicht im europäischen Wettbewerb, haben zum Beispiel die Franzosen, die Italiener, die Portugiesen, die Spanier, die haben alle günstigere Strompreise als wir. Auch wenn wir sagen, wir sind hier Europa und eine europäische Gemeinschaft und sollten gleiche Wettbewerbsstandards gelten, ist es trotzdem so, dass wir hier in Deutschland doch, was Strom angeht, noch teurer sind als viele Mitkonkurrenten in Europa. Geschweige denn in China oder in Amerika sind die noch viel, viel günstiger als hier in Deutschland.
Das heißt aber, wie sieht es dann im Sommer bei euch aus? Im Sommer habt ihr dann 3 Schichten, 24 Stunden oder tagsüber nur?
Im Sommer ist der Strom generell etwas günstiger, weil dann halt auch die ganzen erneuerbaren Energien laufen. Also du hast viel Windenergie und du hast vor allem auch sehr viel Solarenergie. Und all diese Dinge zusammen führen dazu, dass der Strom weitaus günstiger ist. Und da kommen wir nicht dran vorbei, dass wir dann produzieren müssen. Und wir produzieren auch, wir arbeiten in einem Kontischichtbetrieb. Also der Ofen läuft tagtäglich 24 Stunden lang. Wir haben einmal die Woche so eine sogenannte kurze Putzschicht, wo nochmal was gereinigt, aufgearbeitet, nachbereitet wird und dann wird wieder produziert. So sieht unser Sommer aus.
Heißt, der Beschäftigte muss sich da so ein bisschen danach auch richten. Kann es dem Beschäftigten auch passieren, dass er eigentlich morgen Abend Schicht hätte und das heißt im Winter, ist es aber trotzdem jetzt, der Strompreis ist trotzdem so hoch, wir lassen ausfallen?
Ja, auch solche Situationen haben wir. Wir erfahren immer am Mittag eines Tages die Kosten des Folgetages. Und wenn wir dann sehen, dass die Strompreise für den Folgetag so hoch sind, dann setzen wir uns zusammen mit der Geschäftsführung und der Abteilungsleitung des Stahlwerks und entscheiden, dass der Ofen vielleicht am Folgetag nicht gestartet wird oder nicht läuft, weil die Kosten einfach so hoch sind, dass wir sagen, dagegen können wir keine Gewinne einfahren. Und aufgrund dessen müssen wir dann die Produktion stoppen. Und in dem Fall kriegen wir das in der Regel hin, dass wir so eine Art Putzschicht machen, Reinigungsschicht, Vorbereitungsschicht, Nachbereitungsschichten. Oder wenn alle Dämme brechen, dass wir sagen, vielleicht persönliche Freizeit geben, wenn die Kollegen das selber wollen, also auch nicht verpflichten. Wir sehen immer zu, dass unsere Kolleginnen und Kollegen dabei nicht schlecht wegkommen. Aber wenn die Kollegen sagen, ja gut, ich möchte die Zeit gerne nutzen, das Wetter ist schön, es ist Sommer und bleib gerne dafür zu Hause, auch das ist dann möglich an der Stelle.
Eigentlich ist es ja lustig, weil das, wenn man sich so Betriebe anguckt, dann ist ja das Erste, was normalerweise, wenn man Geld sparen will, gestrichen wird, ist die Wochenendarbeit und die Nachtschicht, weil man da Zuschläge zahlen muss. Sagt ihr jetzt was darüber aus, wenn man bei euch sagt, nee, wir machen lieber die Nachtschicht und am Wochenende, wenn die anderen keinen Strom verbrauchen, sagt ja eigentlich was über das Verhältnis von den Personalkosten und den Stromkosten aus. Sag mal, wie ist das Verhältnis Personalkosten im Vergleich zu Stromkosten bei euch oder Energiekosten?
Also die Energiekosten, Strom, Gas und Netzentgelte haben wir ungefähr 14% unserer Gesamtkosten, der Kostenanteile. Und die Personalkosten sind inklusive der ANÜ-Mitarbeitenden circa bei 17%. Aber an den stromteuren Tagen ist der Strom so teuer, dass die Personalkosten dagegen klein bleiben, weil dann steigt der Stromanteil so exorbitant, dass wir sagen, die Personalkosten, die bleiben da, wo sie sind, dass es dann auch günstiger ist, wenn wir dann an einem Sonntag arbeiten oder an Wochenenden arbeiten oder an Feiertagen arbeiten, weil das weitaus günstiger ist als die Strompreise. Dafür kann ich ein Beispiel nennen aus dem letzten Jahr. Im letzten Jahr hatten wir die Situation, dass wir im Stahlwerk über Ostern, einen Ostersonntag oder Ostermontag war das, nicht arbeiten mussten. Einen Tag vorher haben wir die Preise gesehen, dass an Ostern die Strompreise sehr stark nach unten gegangen sind, dass wir wirklich zu sehr geringen Kosten produzieren konnten, weil an Ostern halt die Industrie zu ist, die Unternehmen sind geschlossen, die Geschäfte sind geschlossen und es ist Strom da, es gibt aber wenig Abnehmer. Aber Strom muss weg. Strom bleibt nicht irgendwo, sondern irgendein Abnehmer braucht es. Und wenn du dann als Stahlwerk mit sehr intensivem Strombedarf und dann diesen Strom nimmst, kriegst du den wirklich für sehr, sehr günstiges Geld. Und dann kam die Geschäftsführung auf uns zu und hat gesagt, ist es vielleicht möglich, kriegen wir das vielleicht hin, dass wir kurzfristig an Ostern arbeiten? Und das ist alles eine Freiwilligkeit. Also wir gehen dann auf unsere Kolleginnen und Kollegen zu und sagen, Leute, wie sieht das aus? Ist es vielleicht interessant für euch, am Ostermontag hier zu arbeiten? Ihr kriegt die Osterprozente, es gibt steuerfreie Zuschläge. Das tut dem Unternehmen gut, das tut uns gut und der wird uns jetzt echt helfen, aber es ist freiwillig, ihr müsst es für euch entscheiden oder sagt ihr lieber, ich will bei Oma sitzen und gerne Kaffee kuchen, also das ist euer Ding. Und da haben wir das hinbekommen auf eine freiwillige Basis, dass wir dann einen solchen Ostersonntag, der regulär frei wäre, zu einer Produktionsschicht zu machen und konnten halt diese günstigen Stromeffekte mitnehmen an der Stelle.
Okay, ich verstehe. Jetzt sag mal, das Thema Strompreise, ihr habt jetzt einen cleveren Weg gefunden, wie man damit umgehen kann. Aber ist das was, wo du sagst, okay, damit kommen wir total gut klar. Wir erwirtschaften auch schwarze Zahlen. Also bei uns läuft es ja eigentlich gut. Könnt ihr damit so zufrieden sein? Oder wenn du jetzt eben sagst, naja gut, aber in den anderen Ländern, hast du ja vorhin gesagt, in Frankreich, in China, in den USA, da sind deutlich niedrigere Strompreise. Also wie kommt ihr denn mit dem Wettbewerb klar und muss sich dann hier was tun?
Nein, über diese aktuelle Situation sind wir nicht zufrieden. Zum einen verlangt das von unseren Kollegen und Kollegen extreme Flexibilität. Also man muss sich vorstellen, im letzten Jahr hatten unsere Kollegen 4 Schichtpläne, verschiedene Schichtpläne für das ganze Jahr. Also im Frühling anders, im Herbst anders, im Winter anders, also im Sommer anders. Und das sind Dinge, wo unsere Kolleginnen und Kollegen diese Dinge dann natürlich auch zu Hause mit ihren Familien absprechen müssen. Wenn die Frau selber vielleicht im Schichtbetrieb ist, wenn man vielleicht oder der Mann, der vielleicht zu Hause mithilft mit den Kindern, ist das eine extreme Belastung und Herausforderung an unsere Kolleginnen und Kollegen. Wir haben sehr flexible Kollegen, die alle ihrer Verantwortung bewusst sind und wirklich ihr Bestes geben, dass wir das erreichen, was wir erreichen. Und nur damit ist das möglich. Auch Stahl erzeugen, können auch andere. Also da sind wir sicherlich nicht besser als andere. Aber was uns ausmacht, ist einfach unsere extreme Flexibilität, unsere kurzen Wege, unsere Zuverlässigkeit, dass man wirklich kurzfristig sagt, eben miteinander sprechen, zusammenkommen, was machen wir jetzt, kurz entscheiden und dann machen. Das klappt gut. Und wenn man bedenkt, dass man jetzt in diesem Jahr, Januar, Februar und Dezember, jeweils 12 Stunden in den Wochentagen nicht produziert, kann das nicht das Ziel eines Stahlwerks sein. Ein Stahlwerk muss laufen, es muss immer laufen. Es darf nicht in der Mittagszeit stehen. Das tut auch den ganzen Anlagen nicht gut. Anlagen, die müssen entweder heiß oder kalt bleiben. Dieses heiß-kalt immer wieder macht die ganzen Anlagen kaputt, die Öfen kaputt, das macht die Pfannen kaputt, die Verteiler und so weiter und so gut. Also unser Ziel ist es, dass wir produzieren. Und unsere Erwartung ist es da von der Politik auch, ja, verlässliche, anständige Rahmenbedingungen zu machen, dass wir auch produzieren können.
Genau, und diese Erwartung, die ist ja nicht so, dass du die nur mir erzählst, sondern die hast ja schon ganz oft Politikern erzählt. Du warst ja auch beim Stahlgipfel zum Beispiel jetzt letzten Herbst. Ich meine, du bist Betriebsratsvorsitzender, hast eigentlich in deinem eigenen Laden genug zu tun, aber bist auch mit der IG Metall noch unterwegs, um auch was für die ganze Branche zu machen. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie diese politische Arbeit, von denen wir ja hier nicht so mitbekommen, aber kannst du mal ein bisschen was davon erzählen, wie die so abläuft?
Ja, also wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dieses Thema zu vergesellschaftlichen, weil wir sagen, das interessiert alle und das ist für alle wichtig. Wir sind hier in der Region Osnabrück einer der größten Arbeitgeber. Wir sind das zweitgrößte Industrieunternehmen hier in dieser Region. Und wir sorgen auch dafür, dass es einen Wohlstand hier gibt. Aber Menschen, die hier arbeiten, können sich vielleicht ein Auto leisten und vielleicht auch ein Haus. Das ist nicht in jedem Beruf heutzutage leider möglich. Und da gehen wir auf unsere gesellschaftlichen Vertreter. Wir gehen auf die Stadträte, wir gehen auf Bundestagsabgeordnete zu, auf Landtagsabgeordnete und sind sehr aktiv. Also wir waren im letzten Jahr gemeinsam mit unserem Betriebsratsgremium im Landtag von Niedersachsen und haben dort mit allen Politikern aller Parteien gesprochen und haben auf unsere Situation hingewiesen. Und dass es auch das Interesse Niedersachsens sein muss, das zweitgrößte Stahlwerk im Lande Niedersachsen da nicht im Stich zu lassen. Es gibt einmal Salzgitter AG und dann sind wir das auch. Und wir sind das einzige Elektrostahlwerk. Und da hoffen wir uns Hilfe. Wir gehen aber auch weiter. Es gab, wie du schon gesagt hast, einmal das Treffen im Bundestag, im Stahlgipfel mit den ganzen Stahlministern unserer Nation, mit Herrn Merz, Herrn Klingbeil, Frau Baas war dabei. Davor hatten wir ein, zwei Monate vorher ein Treffen im Finanzministerium mit Frau Baas, mit Herrn Klingbeil, mit Frau Reiche. Und wir positionieren unsere Themen überall. Im letzten Monat, im Januar, waren wir bei Boris Pistorius, durften den im Bundestag besuchen. Boris Pistorius ist das Besondere, er ist Kind aus unserer Region. Boris Pistorius ist genauso wie ich auch oder wie wir, ist Osnabrücker, kommt aus demselben Stadtteil, der kennt unsere Probleme, kennt unsere Situation. Wir haben gesagt, auch mit ihm müssen wir reden, um allen klarzumachen, was gerade hier passiert und dass wir deren Unterstützung brauchen.
Okay, Yasin, wir wissen, da müssen wir noch was tun. Wir danken dir auf jeden Fall sehr, dass ihr da so einen coolen Weg gefunden habt, euren Beschäftigten auch, dass sie da mitmachen und du, dass du darauf achtest, dass die da nachher nicht den Kürzeren ziehen und es nur auf ihre Kosten geht und dass du dich so einsetzt, dass da was vorangeht. Yasin, vielen Dank.
Ich danke dir, lieber Christoph.
Ja, bei der Georgs-Marienhütte haben sie einen Weg gefunden.
Da soll noch einmal einer sagen, dass die Beschäftigten in Deutschland flexibler sein sollen. Chapeau auf jeden Fall vor den Beschäftigten, die trotz dieser wirklich schwierigen Situation dafür sorgen, dass das Unternehmen immer noch schwarze Zahlen schreiben kann.
Total, aber Hut ab auch vor dem Betriebsrat, der dafür sorgt, dass deren Einsatzbereitschaft nicht ausgenutzt wird, so, und sie auch trotzdem planbare Zeiten haben, dass wenn der Ofen dann spontan doch mal ausbleiben muss, weil der Strompreis so hochgeschossen ist, dass sie dann Wartungs- und Putzschichten einschieben, dass die Beschäftigten nicht umsonst gekommen sind.
Total, aber das kann natürlich trotzdem auch nicht in jedem Betrieb so laufen.
Nee, und auch bei der Georgs-Marienhütte kann das nicht immer so laufen. Der Yasin sagt auch, eigentlich muss der Elektrolichtbogenofen rund um die Uhr laufen.
Genau deshalb kämpfen wir, also die IG Metall, schon seit langem für den Industriestrompreis. Der soll jetzt auch kommen, das hat die Bundesregierung auf jeden Fall versprochen.
Ja, aber da lohnt es sich nochmal ganz genau hinzuschauen. Und das machen wir jetzt mit einem unserer Experten. Und dafür rufen wir in unserem Zweigbüro Stahl in Düsseldorf an.
Er leitet bei uns den Bereich Stahl und wenn es um Stahl geht, dann geht es automatisch auch um Energiepreise. So kämpft er seit vielen Jahren bereits für einen Industriestrompreis. Jetzt soll der kommen, aber trotzdem ist unser Kollege nicht zufrieden. Warum? Das erklärt er uns jetzt. Schön, dass du da bist, Volker Consoir.
Schön, dass du da bist.
Ja, besten Dank. Hallo Jacqueline, hallo Christoph. Besten Dank für die Einladung.
Volker, du, wir haben gerade eben vom Yassin gehört, dass sie bei der Georgsmarienhütte den Elektroofen manchmal gar nicht anmachen, wenn der Strompreis zu hoch ist. Also dann lassen sie den einfach aus. Und dann produzieren die oft nur, also zum Beispiel im Winter produzieren sie dann nachts und nur am Wochenende und tagsüber nicht. Sag mal, wie gehen denn andere Betriebe mit so hohen Strompreisen um? Die haben irgendwie einen Weg gefunden, aber wie machen das andere?
Andere Betriebe produzieren letztendlich erstmal weiter, fahren natürlich auch ihre Schichten runter, haben aber auch schlechte oder schlechtere Ergebnisse, weil natürlich dieser Kostenblock, ne, Strompreis sehr teuer ist und produzieren dadurch nicht wirklich wirtschaftlich. Und andere fahren natürlich auch entsprechend Kurzarbeit, also arbeiten dann auch in dieser Zeit weniger. Ja, und es gibt auch ein Unternehmen, das hat Kurzarbeit null. Ja, das hat monatelang überhaupt nicht gearbeitet, ja, weil sie durch diese hohen Energiepreise einfach nicht wirtschaftlich tätig werden konnten.
Also am Ende ist es dann auf den Rücken der Beschäftigten, weil Kurzarbeit auf das eine und wenn die nie wirtschaftlich produzieren können, dann weiß man ja, geht es immer an die Arbeitsplätze.
Genau, ne? Und das sind ja Dinge, die wir da letztendlich nicht wollen und deswegen fordern wir, ne, den Industriestrompreis als solches, ne, damit unsere Jobs sicher sind, damit die Unternehmen entsprechend investieren können und letzten Endes auch eine Zukunft haben.
Sag mal, so richtig niedrig waren die Strompreise in Deutschland ja noch nie, aber wir können schon deutlich beobachten, dass sie angestiegen sind in den letzten Jahren. Also was ich jetzt zum Beispiel für meine Wohnung an Strom bezahle, das ist auf jeden Fall deutlich teurer als noch vor 10 Jahren. Wie hat sich denn der Strompreis für die Industrie entwickelt?
Ja, letztendlich ist er immer weiter nach oben gegangen. Er ist immer weiter gestiegen, besonders natürlich auch ab dem Zeitpunkt der Ukraine-Krise. Ja, und wenn man die Preise letzten Endes vergleicht, weltweit, auch europäisch, dann haben wir natürlich in Deutschland wirklich mit die höchsten Strompreise weltweit. Ja, das ist leider so. Es gibt natürlich auch dafür spezielle Gründe.
Kannst du uns ein paar nennen, also ein paar Gründe, worin das liegt?
Der Großhandelspreis jetzt letztendlich in Deutschland, da haben wir Gas als den Preissetzer. Der ist oft teurer als die Erzeugung in vielen Nachbarländern, ne? Frankreich, Skandinavien, Südeuropa. Die haben günstigere Grundlastkraftwerke. Deutschland ist stärker von der Marktvolatilität betroffen. In Klammern Energiekrise. Wir haben hohe System- und Transformationskosten, die dann letztendlich auch zu höheren Angebotsmindestpreisen führen und natürlich dann auch diese Risikoaufschläge durch Netzbelastung und Ausbauverzögerung.
Und jetzt sag mal, ist das anderswo auf der Welt eigentlich auch so? Also ich meine, wir haben jetzt schon gehört, wir haben die höchsten Strompreise. Wie ist es denn mit dem, dass die so stark schwanken müssen, mit dem Problem auch andere, ein Elektrostahlwerk in China, USA oder Frankreich auch damit klarkommen?
Also da ist es letzten Endes so, jetzt am Beispiel China, da wird natürlich auch der Strompreis entsprechend subventioniert. Das heißt, für die ist das viel planbarer, ja, als für unsere Unternehmen als solches. Man sieht alleine schon, dort ist der Strom um rund die Hälfte günstiger, was den reinen Anschaffungspreis betrifft. Ja, in Deutschland kommen natürlich dann noch erhebliche Abgaben, Netzentgelte und andere Aufschläge hinzu, was den Strom ja letzten Endes wieder verteuert.
Strom braucht eigentlich jeder, der was produziert. Selbst wir hier im Büro, in dem wir gerade stehen, brauchen Strom. Wir sind über einen Computer zusammengeschaltet. Aber welche Industrien brauchen denn besonders viel Strom? Also wen trifft dieser steigende Strompreis besonders hart?
Es ist grundsätzlich die energieintensive Industrie. Das sind natürlich besonders die Elektrostahlwerke. Das ist aber auch die Aluminiumindustrie. Das sind unsere Gießereien. Das sind unsere Schmieden. Es gibt natürlich auch andere Bereiche wie die Chemie etc., wo wir jetzt nicht für zuständig sind.
Was einem so auffällt ist, wenn man sich den Strompreis anguckt, dann ist es das eine, was es kostet, den zu erzeugen. Und das ist mittlerweile ja gar nicht mehr so teuer. Also bei Wind und Solar, das ist ja gar nicht mehr so teuer. Und wenn ich mir aber dann angucke, was der Strompreis kostet, wenn ich ihn dann bezahle, dann ist das viel höher. Kannst du uns mal erklären, wie sich so ein Strompreis zusammensetzt? Weil die Erzeugung ist ja nur ein Bruchteil davon.
Also die Erzeugung ist ein Bruchteil. Was man hier in Deutschland natürlich wissen muss, ist, dass der Strompreis noch am Gaspreis hängt, ne, weil meist Gaskraftwerke den Preis bestimmen. Ja, gleichzeitig bleibt Gas, ne, trotz wachsender erneuerbarer Energie unverzichtbar für die flexible Stromerzeugung als solches, wodurch Gaspreisschwankungen direkt, ne, auf dem Strommarkt durchschlagen. Vor allem bei wenig Wind und wenig Sonne. Ja, das ist das sogenannte Merit-Order-Prinzip. Ne? Kraftwerke werden nach diesen Grenzkosten sortiert eingesetzt. Das günstigste zuerst und danach die teuren fossileren Kraftwerke, die dann auch den Marktpreis bestimmen.
Wenn man sagt, okay, Wind und Sonne reichen, dann wäre es nicht so teuer. Wenn dann jetzt noch ein Gaskraftwerk da zum Beispiel noch mit reinkommt, dann wird für alle Kilowattstunden, die verkauft werden, selbst wenn sie von Wind und Sonne kommen, wird dann aber der Gaspreis genommen und deswegen ist es dann insgesamt relativ hoch, ne?
Korrekt, ganz genau.
Aber da sind wir jetzt, dass man sagt, okay, bei der Erzeugung so, aber da kommen ja auch noch irgendwelche anderen Sachen drauf, wie Steuern, Netzentgelte und. Was ist da alles dabei?
Also wir haben da natürlich einmal die Energiebeschaffung und den Vertrieb als solches. Dann haben wir die Netzentgeltgebühren. Dann haben wir natürlich auch staatlich veranlasste Steuern. Mehrwertsteuer kommt ja auch drauf. Die Stromsteuer selbst. Die Stromsteuer ist auf das europäische Mindestmaß abgesenkt worden. Ja, damit hat man natürlich auch von Seiten der Regierung den energieintensiven Unternehmen auch helfen wollen, damit der Strompreis nicht so hoch ist. 2024 und 2025 war diese Stromsteuer entsprechend befristet, ist runtergesetzt worden und das ist ab 2026 verstetigt worden auf das europäische Mindestmaß und das sind 0,05 Cent in der Kilowattstunde. Ja, also da hat man schon etwas getan. Ja, wir sagen natürlich aber nicht ausreichend.
Sag mal, wie viel macht denn nachher die Erzeugung aus vom Strompreis und wie viel das, was alles obendrauf kommt?
Wenn ich einen groben Kostenblock habe, bin ich bei der Energiebeschaffung als solches bei rund 40%, Netzentgelte ungefähr 30%, Steuern und Abgaben nochmal 32-34%. So um diesen Dreh liegt das.
Da wird doch der Strompreis irgendwie künstlich teurer, oder?
Ja, selbstverständlich. Und das ist ja auch das, was wir letzten Endes immer wieder aufbringen, auch in unseren Argumentationen. Das ist natürlich ein klarer Nachteil, wenn man die anderen europäischen Länder sieht. Ja, weil die haben diese Kosten nicht. Ja, und da können wir natürlich auch die Unternehmensvertreter verstehen, die darauf hinweisen.
Jetzt ist uns der hohe Strompreis ja schon lange ein Dorn im Auge. Und deshalb fordern wir auch schon ziemlich lange, dass der für die energieintensiven Branchen gesenkt wird. Dafür warst du und dafür waren auch unsere Betriebsräte oft unterwegs, waren mehrfach auf der Straße. Aber Volker, du, der da sehr nah dran ist und war, erzähl du doch mal, was wir da alles schon gemacht haben, was wir schon alles auf die Straße und nach Berlin und Brüssel getragen haben.
Also dazu muss ich natürlich sagen, seit 2021 sind wir unterwegs. Es gab sehr, sehr viele Aktionen in sehr vielen Städten, in sehr vielen Betrieben in Deutschland. Wir waren in Berlin, wir waren in Brüssel. Wir haben uns immer wieder für dieses Thema eingesetzt. Industriestrompreis als solches, Brückenstrompreis, Transformationsstrompreis, egal wie man das Kind jetzt nennen will. Für uns ist der Strompreis für die energieintensiven Unternehmen natürlich wichtig. Und deswegen sind wir auch nicht müde geworden, mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben uns für diesen Industriestrompreis dann auch einzusetzen. Der muss wirksam sein, der muss natürlich auch wettbewerbsfähig sein. Die Situation hat sich seit der Krise verschlechtert. Wir haben seit 2021 wirklich auch ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld und da versuchen wir natürlich dann auch diese Forderung zu setzen, immer wieder zu setzen. Wir haben da nicht nachgelassen, auch wenn uns manche schon auf diesem Weg nicht mehr begleitet haben, sind dann nachher wieder mit auf dem Zug des Industriestrompreises aufgesprungen. Es hieß auch zwischendurch, der ist politisch nicht mehr umsetzbar. Brückenstrompreis, das Wort ist verbrannt. Die IG Metall hat trotzdem weitergemacht, weil diese Sache sehr wichtig ist, weil dieser Industriestrompreis sehr wichtig für unsere Unternehmen und damit natürlich auch für unsere Arbeitsplätze ist.
Kommen wir zum Industriestrompreis. Jetzt soll es einen Industriestrompreis geben. Die Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche hat einen Entwurf vorgelegt. Sind wir jetzt am Ziel?
Also in diesem Fall sind wir nicht am Ziel. Es gibt keine spürbare Entlastung. Die Entlastung ist begrenzt. Ich da nur 50% der Strommenge gefördert werden. Und damit bleibt natürlich auch der Industriestrompreis deutlich über dem Zielwert von 5 Cent die Kilowattstunde. Und die Regelungen sind insgesamt an zu viele Konditionierungen gebunden, zu starre Investitionsverpflichtungen. Unternehmen brauchen kurzfristige Entlastung. Und die kurze Laufzeit, die ist uns natürlich auch von einigen Unternehmen angetragen worden, ja. Sie ist negativ, weil eigentlich industrielle Investitionen haben viel größere Planungshorizonte, ne? 10 Jahre, teilweise 20 Jahre und 3 Jahre je Unternehmen sind dort wirklich nicht viel. Ja. Und auch die unzureichende Kombinierbarkeit, ne, mit der bestehenden Strompreiskompensation, dass man das sozusagen nicht zusammen nutzen kann. Ne? Stichwort Doppelförderung. Ne? Auch das ist nicht möglich.
Erklär uns doch einmal, was ist denn Strompreiskompensation eigentlich?
Also die Strompreiskompensation ist eine staatliche Beihilfe für stromintensive Industrieunternehmen, um sie von den indirekten CO2-Kosten zu entlasten, die durch den europäischen Emissionshandel, auch genannt EU-ETS, im Strompreis enthalten sind.
Okay, und die geht nicht zusammen mit dem Industriestrompreis?
Korrekt, das ist richtig.
Jetzt sag mal, also das ist alles ganz schön kompliziert und wir kommen damit niemals auf einen Industriestrompreis von 5 Cent wegen diesem ganzen EU-Reglement. Aber jetzt sag doch mal auf der anderen Seite, ich habe mal gehört, in Frankreich wäre da gar kein Problem. Die könnten durchaus für 5 Cent einen Industriestrompreis anbieten. Sind die nicht in der EU oder bin ich da einfach falsch informiert?
Nein, da bist du natürlich richtig informiert und das ist natürlich auch letzten Endes ein Kritikpunkt, ne, den wir haben. Ne? Warum ist das in anderen europäischen Ländern möglich? Ja, da gibt es den Industriestrompreis durch dieses ARENH-Prinzip. Ja, das ist eine spezielle französische Lösung für dieses Thema als solches. Und natürlich haben wir die Debatte, ne, warum geht es dort, ja, in Frankreich und warum geht es letzten Endes in Deutschland nicht? Ja, und deswegen hoffen wir natürlich auch, dass man sich weiterhin entsprechend dafür einsetzt, ne, dass wir wirklich auch eine ordentliche Regelung in Sachen Industriestrompreis als solches bekommen.
Ja, warum der Industriestrompreis notwendig ist, das liegt auf der Hand, das haben wir gerade deutlich gemacht. Aber jetzt mal ehrlich, eine Dauersubventionierung von unseren Industriebetrieben, das kann ja am Ende auch keine Lösung sein, oder Volker? Wie siehst du das?
Nee, das sehen wir letzten Endes alle gleich, ja, weil es kann keine Dauerlösung als solches sein, den Strom wirklich auch über Jahre dann entsprechend zu subventionieren. Das ist aber auch gar nicht die Forderung der IG Metall als solches, sondern es geht natürlich darum, die Subvention so lange hochzuhalten beziehungsweise so lange dann auch zu zahlen, ne, bis endgültig transformiert worden ist, ja, und bis auch wirklich günstiger erneuerbarer Strom dann auch auf dem Markt erhältlich ist. Und darum geht es uns natürlich auch.
Also Dauersubventionierung wollen wir nicht. Der Industriestrompreis, so wie er kommen soll, sind wir nicht so zufrieden mit. Wie geht es denn jetzt weiter?
Letzten Endes ist es natürlich so, dass wir weiterhin versuchen, den Druck auch hochzuhalten. Das ist eigentlich ganz klar in Richtung Wirtschaftsministerium, Richtung der Bundesregierung. Ne? Es gibt ja viele Gespräche, die geführt werden, ja auch im Hintergrund. Es hat auch Anhörungen zur Förderrichtlinie gegeben, wo der DGB, ja, wo wir dann auch nochmal dieses Konzept, diese Förderrichtlinie zum Industriestrompreis entsprechend bewertet haben. Da müssen wir natürlich weitermachen. Wir haben mitgeteilt, was wir an dieser Regelung nicht gut finden, ja, wo die Kritikpunkte als solches sind, ja. Und wir hoffen natürlich, dass wir da auch entsprechende, ja, Lösungen finden, ja, um auch wirklich einen Industriestrompreis zu bekommen, der diesen Namen dann auch verdient als solches.
Danke, Volker, dass du da ganz vorne mit dabei bist, dass du dafür kämpfst. Wir haben gehört, es gibt da keine Alternative zu günstigeren Strompreisen. so viele Jahre bist du schon dran. Jetzt bringen wir es vielleicht auch noch über die Zielgerade dann, dass es so richtig bummst. Danke, Volker, dafür.
Danke, Volker.
Ja, besten Dank.
Okay, jetzt haben wir es nochmal deutlich gehört. Lange kämpfen wir schon für einen Industriestrompreis. Wir wollen einfach, dass energieintensive Unternehmen 5 Cent für den Strom bezahlen, 5 Cent für die Kilowattstunde bezahlen und zwar 5 Cent alles zusammen. Also nicht, dass da noch irgendwelche Aufschläge drauf kommen oder es irgendwelche Hintertürchen gibt, weshalb es dann doch nochmal mehr werden sollte.
Tja, und unser Druck hat gefruchtet, es kommt ein Industriestrompreis, aber so wie die Regelung bislang aussieht, sind wir noch meilenweit entfernt von den 5 Cent, so wie wir sie fordern.
Ja, und das geht nicht, weil da geht es um die Zukunft unserer Industrie und um unsere Arbeitsplätze.
Ja, und was wir jetzt machen, ist weiterkämpfen. Und es ist natürlich klar, dass wir nicht versprechen können, dass wir am Ende gewinnen, aber es ist ganz klar, dass wir euch versprechen können, dass wir weiterkämpfen.
Ja, aufgeben ist bei dem Thema nicht, dafür ist einfach zu wichtig.
Ja. Und wenn ihr uns unterstützen wollt und nicht sowieso schon längst IG Metall-Mitglied seid, dann werdet Mitglied. Je mehr wir sind, desto lauter ist unsere Stimme und desto größer ist am Ende die Chance, dass wir uns durchsetzen können.
Ganz genau. Und jetzt abonniert am besten noch diesen Podcast, dann bleibt ihr weiterhin informiert. Empfehlt ihn euren Kolleginnen und Kollegen weiter, euren Freunden weiter und gebt ihm eine gute Bewertung. Alles das hilft, dass ihn sich immer mehr Leute anhören und dass wir immer mehr Leute von unserer Sache überzeugen können.
Genau so ist es. Und jetzt sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, ciao.